Willkommen zu Höre Israel, sagt Gabi Fröhlich. Wir blicken heute wieder voraus auf die Bibeltexte des nächsten Sonntags. Dann befinden wir uns im sechsten Sonntag des kirchlichen Jahreskreises, des Lesejahres A, und lesen weiter im Matthäusevangelium. Knapp gesagt geht es da am Sonntag um das göttliche Gesetz, das Jesus uns ins Herz schreiben will. Wir sind also gespannt auf die Auslegung der Heiligen Schrift, der ersten Lesung und des Evangeliums vom kommenden Sonntag, die uns heute Pater Martin Baranowski halten wird. Pater Baranowski gehört zur noch relativ jungen Gemeinschaft der Legionäre Christi. Er lebt in Neuötting, wo auch das Priesterseminar seines Ordens untergebracht ist, und leitet dort die Kinder- und Jugendarbeit seiner Gemeinschaft. Außerdem ist er in der persönlichen geistlichen Begleitung tätig. Herzlich willkommen bei uns, Pater Baranowski.
Ja, danke für die Einladung.
Pater Baranowski, Sie sind in der Jugendarbeit und in dieser Sache auch nur unterwegs. Wir haben Sie von unterwegs erreicht, wo Sie in Ihrer Tätigkeit unterwegs sind. Aber schön, dass Sie diese Stunde Zeit für uns haben. Sie waren schon in früheren Sendungen bei Radio Horeb zu Gast, aber zum ersten Mal in der Sendereihe Höre Israel. Und Sie haben mir vor dieser Sendung erzählt, dass Sie einen besonderen Bezug zum Titel dieser Reihe haben.
Genau, ich habe mich sehr gefreut, dass ich da eingeladen wurde zur Sendereihe Höre Israel, weil mich eben dieses Höre Israel eben immer auch an den Wunsch des Königs Salomon erinnert, der im ersten Buch der Könige genannt wird, von dem hörenden Herzen. Und dazu habe ich eben persönlich einen ganz besonderen Bezug, weil als ich jetzt vor 7 Jahren, am 12. Dezember 2009 in Rom zum Priester geweiht wurde, da wurde mir vorher gesagt, dass man, wenn einem die Hände aufgelegt werden, sich etwas ganz Besonderes wünschen darf. Und jetzt war ich mit 58 Mitbrüdern da vor der Weihe und da hat sich jeder natürlich gefragt, was soll ich mir denn da wünschen? Und da ist mir diese Stelle vom König Salomon in den Kopf gekommen, weil er gesagt hat, das Wichtigste, was er von Gott erbittet, ist eben dieses hörende Herz. Und im hörenden Herzen sehe ich den Glauben, dass Gott wirklich zu uns sprechen vermag und auch das Vertrauen, dass das, was Gott uns dann sagt, für uns Licht und Leben ist. Und ein hörendes Herz ist für mich eben auch die Bereitschaft, diese Worte nicht nur als Information zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie dann eben auch umzusetzen. Und gerade wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin oder wenn ich dann Predigten vorbereite, dann ist für mich eben Betrachtung von Schriftworten oder von Lesungen eben nicht bloß eine akademische Übung, sondern immer auch wieder ein Abenteuer, ein Weg des Glaubens, ein Weg der Bekehrung. Und ja, diesen Weg möchte ich mit Ihnen zusammen heute gehen. Ich denke da auch an die Worte des großen Papstes Gregor, der gesagt hat, entdecke im Wort Gottes das Herz Gottes. Es sind keine Sachmitteilungen, die hier gegeben werden, sondern lebensspendendes Wort. Lassen wir uns anrühren und verwandeln, denn im Wort wurde alles erschaffen. Denn im Lesen und Hören wird der Text, der Leser und der Hörer neu geschaffen. Und das ist etwas für mich total Faszinierendes. Und deshalb würde ich auch vorschlagen, dass man jetzt diese Lesung des Wortes Gottes und auch dann die Auslegung mit einem kurzen Gebet zum Heiligen Geist einführt.
Sehr gerne.
Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Ja, damit sind wir gewappnet für die Betrachtungen, die nun folgen, zur ersten Lesung des kommenden Sonntags und zum Evangelium. Wir werden jetzt also zunächst die erste Lesung hören und dann eine Betrachtung dazu von Pater Baranowski. Und dann im Anschluss geht es genauso weiter mit dem Evangelium. Beginnen wir also mit der ersten Lesung. Die ist aus dem Buch Jesus Sirach im 15. Kapitel, die Verse 15 bis 20. Also noch einmal Jesus Sirach. 15. Kapitel, die Verse 15 bis 20, das sind die Texte vom 6. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres A, falls Sie den Schott zur Hand nehmen wollen. Aus dem Buch Jesus Sirach. Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, kannst du das Gebot halten. Gottes Willen zu tun ist Treue. Feuer und Wasser sind vor dich hingestellt. Streck deine Hände aus nach dem, was dir gefällt. Der Mensch hat Leben und Tod vor sich. Was er begehrt, wird ihm zuteil. Überreich ist die Weisheit des Herrn, stark und mächtig ist er und sieht alles. Die Augen Gottes schauen auf das Tun des Menschen, er kennt alle seine Taten. Keinem gebietet er zu sündigen, und die Betrüger unterstützt er nicht. Wort des lebendigen Gottes.
Ja, diese Lesung aus dem Buch Jesus Sirach, die hat etwas für mich sehr Ansprechendes, sehr Aktuelles, weil der Autor dieses Buches sich in gewisser Weise eben auch an die Jugend wendet. Das Buch ist im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden, also recht zeitlich nah am Neuen Testament. Und die Situation, in die es reingeschrieben wurde, könnte man ganz vergleichen mit der heutigen Situation. War nämlich so, dass sich im Heiligen Land die sogenannte hellenistische Kultur ausgebreitet hat. Das war sozusagen das Moderne, das Aktuelle, wo auch eben die Israeliten immer mehr sich zugewandt haben und wo dann ein bisschen die Sorge mit verbunden war, geht jetzt nicht der alte Glaube dadurch verloren. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eben viele Jugendliche heute mit rumtreibt, aber nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene, dass man sich fragt, bei all dem Neuen, was es gibt, was heute so aktuell ist, geht da nicht eben der Glaube, geht das nicht da ein bisschen verloren? Und der Autor dieses Buches, Jesus Sirach, möchte eben mit seiner Schrift eben zeigen, dass sich eben die Treue zum Glauben auch verbinden lässt mit einer Offenheit für die Probleme der aktuellen Zeit. Und in dieser Lesung, die wir gehört haben, unterstreicht er vor allen Dingen zwei Dinge, die ich herausheben möchte. Das eine ist eben die Betonung der menschlichen Freiheit. Und das zweite ist das besondere Interesse, was Gott an den Menschen hat. Zunächst mal in den ersten Versen der Lesung haben wir gesehen, wie es dem Autor wichtig ist, zu unterstreichen, dass der Mensch frei ist, sich für gut oder böse zu entscheiden. Da heißt es, Gott gab dem Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, kannst du das Gebot halten. Gottes Willen zu tun ist Treue. Feuer und Wasser sind vor dich hingestellt. Streck deine Hand aus nach dem, was dir gefällt. Der Mensch hat Leben und Tod vor sich. Was er begehrt, wird ihm zuteil. Diese Freiheit ist in der ganzen Heiligen Schrift unglaublich wichtig. Man erinnert sich auch an eine Parallele im Buch Deuteronomium, wo der Herr seinem Volk sagt, hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Wenn du auf die Gebote des Herrn deines Gottes hörst, dann wirst du leben und der Herr wird dich segnen. Wenn du aber dein Herz abwendest und nicht hörst, wenn du dich verführen lässt, dich vor anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, heute erkläre ich euch, dann werdet ihr ausgetilgt werden. Auch in den Psalmen, gerade im ersten Psalm, kommt dieser Gedanke immer wieder. Da heißt es, wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Und auch das Gegenteil, nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Und auch Jesus greift das im Evangelium, Matthäus-Evangelium auf, wo er eben von den zwei Wegen spricht. Geht durch das enge Tor, denn der Weg ist weit, der ins Verderben führt. Und der Weg dahin ist breit, viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. Was uns die Heilige Schrift damit sagen möchte, ist, der Mensch ist nicht determiniert, er ist nicht vorherbestimmt. Er ist nicht triebgesteuert wie die Tiere, sondern er kann sich frei entscheiden. Und auch wenn man denkt, dass das eigentlich ganz selbstverständlich ist, so habe ich das schon bei vielen Gesprächen und auch Diskussionen mit Jugendlichen erlebt, wenn man sagt, doch, der Mensch hat, ist etwas ganz anderes als das Tier, dann wird da immer schon dran diskutiert. Aber das ist eben für die Heilige Schrift eine ganz wesentliche Aussage. Der Mensch ist frei, er hat diese beiden Möglichkeiten und kann sich entscheiden. Und das ist auch in der damaligen Geschichte etwas ganz Neues, wenn man zum Beispiel überlegt, wie das in der griechischen oder in der römischen Mythologie war. Da war das ja oft so, dass die Götter entschieden haben über das Heil oder das Verderben eines Menschen. Demgegenüber sagt die Heilige Schrift, der Mensch ist kein Opfer des Schicksals, wo Götter über ihn Heil oder Unheil beschließen, sondern er hat eine persönliche Verantwortung. Und in diesem Sinne könnte man auch aus christlicher Sicht sagen, dass jeder in gewisser Weise seines Glückes Schmied ist. Es ist nicht Gott, der einem das Glück von vornherein schenkt oder vorenthält, sondern das Glück, das Leben ist allen Menschen angeboten. Es hängt davon ab, wie sich jeder Einzelne entscheidet. Was heißt das heute für uns? Die Freiheit ist also für Gott ganz entscheidend. Warum? Weil die Freiheit die Voraussetzung für die Liebesfähigkeit und damit auch für die Gottesebenbildlichkeit des Menschen ist. Und das ist eben für Gott so wichtig, dass er auch das Risiko eingeht, dass der Mensch diese Freiheit missbraucht. Freiheit ist aber auch, und das sieht man auch in diesem Text, nicht einfach nur da, sondern sie muss immer auch wieder neu errungen und verteidigt werden. Heute ist das sicher anders als bei vielleicht Kämpfen um politische Unabhängigkeit in früheren Zeiten. Ich denke daran, was der Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Krakau den Jugendlichen gesagt hat. Da hat er ihnen auch ganz deutlich ins Bewusstsein gerufen, wie wertvoll diese Freiheit ist und wie sie immer wieder neu erkämpft werden muss. Und da hat er gesagt, wenn wir die Bequemlichkeit wählen und das Glück mit dem Konsum verwechseln, dann ist der Preis, den wir bezahlen, sehr, sehr hoch. Wir verlieren die Freiheit. Das ist der Preis. Und es gibt viele Leute, die wollen, dass die jungen Menschen nicht frei sind. Es gibt viele Leute, die euch nicht wohlgesonnen sind. Die wollen, dass ihr benommen, duselig und verschlafen seid. Aber nur nicht frei. Nein, das wollen wir nicht. Wir müssen unsere Freiheit verteidigen. Soweit die Worte von Papst Franziskus an die Jugendlichen. Also das, was die Heilige Schrift in dieser ersten Lesung sagt, das hat etwas ganz Aktuelles, wo wir merken, dass das auch unser Leben betrifft, wenn wir merken, dass es ja auch die Versuchungen von Bequemlichkeit, von Konsum erleben und dass das uns auch die Freiheit nehmen kann, dass das uns einnebeln kann. Und in diesem Sinne ist es, glaube ich, auch richtig und wichtig, dass wir heute besser verstehen, was Freiheit eigentlich ist. Natürlich ist es richtig, dass jeder Mensch auch Einflüssen ausgesetzt ist, von seinem Umfeld, von seiner Familie, von seinem Freundeskreis, von seiner Kultur. Aber, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aussage der Lesung, wir dürfen nicht vergessen, dass es eine reale Freiheit gibt, dass eine Freiheit bleibt und dass es auf unsere Entscheidung ankommt. In diesem Sinne erlebe ich das auch immer wieder mit Jugendlichen, die dann sehr leicht darin sind, wenn sie mal sagen, ich habe eine schlechte Note bekommen, dann ist normalerweise immer der Lehrer schuld. Und Freiheit heißt eben auch, dass man eben selber auch Verantwortung für Handlungen übernimmt. Der österreichische Psychiater Raphael Bonelli hat da ein ganz bemerkenswertes Buch geschrieben, wo er aus der heutigen Perspektive darauf hinweist, das heißt selber Schuld. Und darin sagt er, die Botschaft lautet, raus aus der Opferfalle. Jeder ist in seinem Leben Täter und Opfer. Aber nur der Täter kann etwas ändern. Das Opfer muss weiterleiden. Selbstlosigkeit und Schuldeinsicht sind edler als stumpfe Egozentrik und rücksichtslose Selbstverwirklichung. Scheitern gehört zum Leben. Die Schuldannahme bewirkt einen Freiheitsgewinn und macht durch laufende Kurskorrektur ein geglücktes Leben möglich. In diesem Sinne möchte uns, glaube ich, diese erste Lesung ermutigen, diese wahre Freiheit zu wählen. Auch dazu zu stehen, dass man Fehler machen kann, auch das ist für die Heilige Schrift zugehörig zum Leben des Menschen. Aber es ist ein Freiheitsgewinn, wenn man anstatt einfach die Schuld anderen zuzuschieben und dadurch seine eigene Freiheit wegzunehmen, auch dazu stehen kann. Aber das ist nur die erste Seite dieser Lesung. Die zweite Seite zeigt eben das Ganze nochmal aus der Perspektive Gottes. Sie zeigt das Interesse, was Gott am Menschen hat. Da heißt es nämlich, überreich ist die Weisheit des Herrn, stark und mächtig ist er und sieht alles. Die Augen Gottes schauen auf das Tun des Menschen. Er kennt all seine Taten. Keinem gebietet er zu sündigen und die Betrüger unterstützt er nicht. Das heißt, Gott nimmt die menschliche Freiheit ernst. Es ist keine Gleichgültigkeit, keine Ohnmacht, sondern eben wirklich dieses Ernstnehmen der menschlichen Entscheidung. Gott ist kein unbeteiligter oder desinteressierter Beobachter. Er lässt sich auch nicht betrügen oder hinters Licht führen. Die Lesung sagt ganz deutlich, er kennt die Taten. Und doch ist es so, Gott schenkt dem Menschen Aufmerksamkeit. Er ist nicht mit Wichtigerem beschäftigt. Auch wenn er die Sünde, das Fehlverhalten des Menschen nicht will, lässt er es doch zu. Und so sieht man, die Gebote, die Gott gibt, diese Möglichkeit, sich auch für das Gute zu entscheiden, die haben eigentlich nichts Unterdrückendes, sondern sie zeigen eigentlich die Würde des Menschen und die besondere Rolle, die der Mensch in den Augen Gottes hat. Dass Gott eben den Menschen auf diese Weise ernst nimmt, ihm das Glück nicht einfach nur nachwirft, sondern auch möchte, dass er selber einen Beitrag dazu leistet. Ein Bild, was mir hierzu in den Sinn kommt, ist in Rom, in der Sixtinischen Kapelle, die Erschaffung Adams von Michelangelo. Da zeigt sich Gott als Schöpfer mit vollem Einsatz, der den Menschen mit voller Kraft entgegenkommt, ihn erschafft, das große Interesse, während Adam dort liegt und fast ein bisschen teilnahmslos, ein bisschen lau dort liegt und ihm die Hand entgegenhält. Das ist, glaube ich, eben auch eine Perspektive, die uns diese Lesung gibt, zu zeigen, wie sehr hat Gott uns beschenkt, wie sehr hat Gott uns gezeigt, dass er das Gute von uns möchte, wie sehr lädt er uns ein, dass wir uns auf seine Liebe einlassen, dass wir ihm mit Vertrauen begegnen, dass wir unsere Freiheit für das Gute einsetzen. Das sind vielleicht die beiden großen Botschaften dieser ersten Lesung, die Wertschätzung der menschlichen Freiheit und das Interesse Gottes an uns und die Einladung, ihm mit Vertrauen zu begegnen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, deutschlandweit zu hören über DAB+, heute in dieser Zeit mit der Sendereihe Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Wir hören Betrachtungen zu den Bibeltexten des kommenden Sonntags. Heute hat Pater Martin Baranowski sich die erste Lesung und das Evangelium vorgenommen für uns in dieser Sendung. Die Gedanken zur ersten Lesung haben wir bereits gehört. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Evangelium, wenn Sie es aufschlagen und mitlesen möchten. Es ist zu finden im Matthäusevangelium, dem 5. Kapitel, die Verse 17 bis 37. Und dort steht: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, wird im Himmelreich der kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich bei dem Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen.
Ja, das war jetzt ein sehr langes Evangelium, auch sehr reich. Ich werde jetzt nicht den Anspruch erheben, das alles erschöpfend auszulegen. Ich freue mich aber auch auf einen Austausch mit Ihnen, liebe Hörer von Radio Horeb. Ich werde also Ihnen jetzt einige Gedanken vorschlagen, aber wenn Sie dann auch persönlich noch darüber sprechen wollen oder eine Frage haben, dann gibt es am Ende der Zeit noch, am Ende der Sendung noch eine Möglichkeit, auch anzurufen und eben darüber ins Gespräch zu kommen. Dieser Evangeliumstext aus dem 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ist der Bergpredigt entnommen. Und diese Texte, die könnte man beschreiben als eine Art Selbstporträt von Jesus. Oder vielleicht sogar eine Art Regierungserklärung von Jesus. Oder ein Schlüssel, wie man Jesus richtig verstehen kann. Wo er selber sagt, was ihm wichtig ist. Und so möchte ich diesen Text, den wir gehört haben, versuchen ein bisschen auszulegen, wie Jesus sich hier selber darstellt, was er uns dort mitgeben möchte. Und ein erster Gedanke, der, glaube ich, auch für unser persönliches Leben des Glaubens ganz wichtig ist, ist die Beziehung, die Jesus hier darstellt, zwischen Kontinuität und Neuheit. Es gibt beide Elemente in diesem Evangelium und beides ist wichtig, um ihn richtig zu verstehen, um ihm auf richtige Weise zu folgen. Man kann sagen, in dieser Bergpredigt erscheint Jesus als der neue Mose. Er knüpft sozusagen an den alten Bund an und wie er es in diesem Text auch gesagt hat, er bringt ihn zur Erfüllung. Wie Mose sozusagen vom Berg Sinai heruntergestiegen ist mit den Gesetzestafeln, so ist Jesus hier mit seinen Jüngern am Berg der Seligpreisungen. Der Berg, der in der Heiligen Schrift immer ein Ort der Gottesbegegnung, der Gotteserfahrung ist. Mose ist damals zum Volk Israel mit den 12 Stämmen hinabgestiegen. Jesus spricht hier vor dem Volk der Jünger mit den 12 Aposteln. Die Sendung von Mose war dazu da, das Gesetz zu übermitteln als eine Verheißung, um in das gelobte Land zu gelangen. Jesus zeigt uns hier in der Bergpredigt den Weg zu seiner Nachfolge, den Weg zum Himmel. Was Jesus hier in dieser Stelle ganz deutlich macht, ist eben die Kontinuität. Die Wahrheit Gottes ist ewig und veraltet nicht. Das, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, ist nicht auf einmal falsch. Gott hat sich nicht geirrt, er muss sich nicht korrigieren. Und deshalb sagt das Jesus an einigen Stellen auch ganz deutlich: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Er unterstreicht, nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes wird vergehen. Und dann noch weiter: Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Neben dieser Kontinuität gibt es aber auch eine entscheidende Neuheit, die sich dreimal zeigt in diesen Worten: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, und dann aber: Ich sage euch. Was Jesus dann zuerst auf das Töten, dann auf die Ehe und schließlich auf das Schwören bezieht. Und man sieht, es ist nicht eine Aufweichung des Gesetzes, wo man sagt, ja, das war alles ein bisschen zu schwierig, das schafft ihr nicht, ich mache es euch jetzt ein bisschen einfacher, sondern eher würde man ein bisschen schlucken und sagen, puh, das ist ja noch schwieriger, wenn das im Alten Testament schon nicht geklappt hat, wie soll denn das klappen? Und so sind eben diese beiden Elemente wichtig, Kontinuität und Neuheit. Einerseits geht es hier um ein rechtes Verständnis zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Christus erfüllt das Alte Testament, aber er bringt auch etwas Wesentliches Neues. Und das ist eben auch etwas, was wir sowohl in der Geschichte der Kirche als auch in unserem christlichen Leben auf analoge Weise sehen. Papst Franziskus hat das ganz schön ausgedrückt in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium in der Nummer 11. Da sagt er, das Zentrum und das Wesen des Glaubens ist immer dasselbe. Da kann man sagen, die Kontinuität. Nämlich der Gott, der seine unermessliche Liebe im gestorbenen und auferstandenen Christus offenbart hat. Aber dann, er lässt seine Gläubigen immer neu sein, wie alt sie auch sein mögen. Christus kann mit seiner Neuheit immer unser Leben und unsere Gemeinschaften erneuern. Selbst dann, wenn die christliche Botschaft dunkle Zeiten und kirchliche Schwachheiten durchläuft, altert sie nie. Und eben genauso wie diese Kontinuität in der Offenbarung gibt, so sehen wir das auch in dem Leben der Kirche. Ganz konkret, darf ich das als Ordensmann sagen, scheint mir das immer wieder in den Ordensgemeinschaften sichtbar, die im Laufe der Geschichte entstanden sind. Diese Gemeinschaften haben das Christentum nicht neu erfunden, nicht irgendwie ein anderes Evangelium dargebracht, sondern die Schätze, die im Evangelium enthalten sind, neu entdeckt und für die Kirche fruchtbar gemacht. Wenn man überlegt, wie die ersten Mönchsorden eben das christliche Gemeinschaftsleben entwickelt haben, wie die Bettelorden den Aspekt der christlichen Armut neu in die Kirche eingebracht haben, wie die Missionsorden den Auftrag Christi geht hinaus in die ganze Welt umgesetzt haben, wie karitative Orden sich um die Kranken, die Armen und die Schwachen gekümmert haben, oder Erziehungsorden sich bemüht haben, das Evangelium Christi an alle Gesellschaftsschichten weiterzugeben. Und so kann man in der Kirche immer wieder diese Kontinuität sehen, aber auch zu sehen, wie der Heilige Geist innerhalb der Kirche immer wieder Neues, Tieferes bewirkt. Etwas, was das Alte nicht aufhebt oder ungültig macht, sondern vertieft und weiterführen will. Natürlich muss man sagen, dass nicht jede Änderung gleichzeitig ein Fortschritt sein muss, aber dass wir im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder erlebt haben, dass es eine bereichernde Vertiefung gibt. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie die eucharistische Frömmigkeit entstanden ist mit der Einführung des Fronleichnamsfestes. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir, wie sich die Gemeinde um das Brotbrechen versammelt hat, Wir wissen, dass in der frühesten Kirche schon die Eucharistie aufbewahrt wurde, um sie zu den Kranken zu bringen. Aber es war dann nochmal eine Vertiefung, wie eben das Allerheiligste dann angebetet wurde und in Prozessionen auch herumgetragen wurde. Dann in dem Zeitalter der Entdeckungen hat eben auch die Mission nochmal eine ganz neue Dimension angenommen, was es hieß, hinauszugehen, Christus und sein Evangelium wirklich zu den Menschen zu bringen. Man könnte sagen, auch im 20. Jahrhundert ist die Berufung, die jeder getaufte und gefirmte Christ hat, nochmal besonders entdeckt worden. Einerseits durch die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, aber dann auch durch die zahlreichen Bewegungen, die der Heilige Geist immer wieder im Leben der Kirche hervorgerufen hat. Und ich denke, wenn wir so auf das Wirken Gottes im Leben der Kirche sehen, dann verstehen wir dieses Evangelium von Kontinuität und Neuheit eben auch so, dass man sagen kann, auch die kirchlichen Dokumente, vielleicht auch gerade die manchmal so eine Diskussion sind, ich denke jetzt an einige Dokumente vom Zweiten Vatikanischen Konzil oder auch das nachsynodale Schreiben Amoris Laetitia, immer in diesem Sinne zu verstehen sind. Einerseits, dass sie nur dann einen Sinn haben, wenn sie in der Kontinuität des Evangeliums, der Lehre, der Kirche stehen, dass sie keinen Irrtum aufdecken, den es im Evangelium oder in der Lehre der Kirche gegeben hat, aber dass es immer auch nicht nur eine Wiederholung des schon mal Gesagten ist, sondern dass der Heilige Geist eben auch immer wieder dazu führen kann, Neues zu entdecken, weitere Aspekte zu vertiefen. Und das, was es im großen Leben der Kirche gibt, das erfahren wir, glaube ich, auch in unserem persönlichen Glaubensleben immer wieder. Wenn wir auf unseren persönlichen Glaubensweg blicken, dann dürfen wir auch immer wieder entdecken, dass es dort eine gewisse Kontinuität gibt. Dass sozusagen nicht wir sagen, den Glaube, den ich als Kind hatte, den ich als Jugendlicher hatte, den ich als Erwachsener hatte, der war ganz falsch. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass wir eben im Laufe unserer Entwicklung, durch unsere Erfahrungen, immer wieder auch Vertiefungen erlebt haben. Mir geht das persönlich so in meinem eigenen Glaubensweg, aber ich darf das immer wieder auch erfahren, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, die dann irgendwann sagen, ich kann jetzt nicht mehr so beten, wie ich als Kind gebetet habe. Wo ich merke, es muss etwas Neues kommen, damit der Glaube echt bleibt. Und das ist, glaube ich, für einen gesunden Glauben immer ganz wichtig. Einerseits, dass er verwurzelt ist in der Kontinuität, aber auch offen ist für das, was Gott vorhat, für diese Überraschungen, die Gott eben die für uns vorgesehen hat, für die Wege, die er mit uns gehen möchte. Und so würde ich auch sagen, wenn wir jetzt zum Evangelium wieder zurückkommen, was ist denn dieses Neue, das Jesus bringt? Und ich würde sagen, das wirklich Neue besteht in seiner Person. Und hier möchte ich das aufgreifen, was Papst Benedikt in seinem Schreiben Deus Caritas Est gesagt hat. Ganz am Anfang heißt es, am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Und das scheint mir auch in diesem Evangeliumstext, den wir gehört haben, ganz entscheidend. Was ist das Neue? Das Neue ist jetzt nicht, okay, es gibt ein neues Gebot, sondern das Neue, das Wesentliche, ist die Person Jesu. Ich aber sage euch. Und so sagt es dann auch der Papst Benedikt in der Nummer 12 dieses Schreibens Deus Caritas Est, das eigentlich Neue des Neuen Testamentes sind nicht neue Ideen, sondern die Gestalt Christi selber, der den Gedanken Fleisch und Blut einen unerhörten Realismus gibt. Und in diesem Sinne, glaube ich, lädt uns das Evangelium ein, wieder neu über Christus nachzudenken, ihn zu betrachten, auch über ihn zu staunen und uns bewusst zu werden, dass es im christlichen Glauben nicht einfach nur um die Einhaltung von strengen moralischen Regeln geht, sondern in erster Linie um eine Begegnung mit Christus. Erst aus dieser Begegnung mit Christus und dieser persönlichen Beziehung zu ihm bekommt das christliche Leben Sinn und Geschmack. In diesem Sinne beeindruckt mich sehr, was der Bischof Oster, Stefan Oster, der für das Bistum Passau, in dem unser Noviziat in Altötting liegt, sagt. Wenn er Gemeinden besucht, dann wird er immer wieder gefragt, was man tun kann, damit die jungen Leute wieder in die Kirche gehen. Und er gibt dann eine zunächst mal vielleicht überraschende oder schockierende Antwort. Er sagt, wissen Sie, ich will eigentlich gar nicht, dass die jungen Leute wieder in die Kirche gehen. Zumindest nicht einfach nur, damit der Bischof wieder eine volle Kirche hat. Sondern ich möchte, dass die erfahren, dass in der Eucharistie eine persönliche Begegnung mit Christus möglich ist. Ja, dass dies der Ort ist, um ihn kennen und lieben zu lernen. Und wenn Menschen wieder Christus begegnen, dann wird auch der Kirchenbesuch wieder wachsen. Und so ist, glaube ich, der Schlüssel zum Verständnis dieser Worte des Evangeliums, die sicher sehr anspruchsvoll und herausfordernd sind, eigentlich die persönliche Begegnung mit Christus. Und das ist gleichzeitig auch eine Anfrage und eine Herausforderung an uns. Weil welche Gläubigen können und würden heute wirklich begeistert, authentisch und überzeugend von ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus reden? Wenn man dazu herausgefordert oder aufgefordert würde, dann geht es vielleicht vielen so, dass das schon ein bisschen unangenehm erscheint. Und wenn man das tut, dann wird man von anderen schon fast verdächtigt, einer Sekte anzugehören. Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Christus hat uns nicht neue Gebote gebracht. Es geht nicht darum, das und jenes geschafft oder erfüllt zu haben, um Christ zu sein, sondern die Erfüllung ist die Person Jesu selber. Es geht um die Nachfolge Jesu. Nicht darum, in erster Linie eine weiße Weste zu haben und sagen zu können, das und das habe ich alles erreicht oder das und das ist mir nicht passiert, sondern diese persönliche Freundschaft mit Jesus. Darauf kommt es an. Und jetzt möchte ich doch noch ein bisschen genauer hinschauen, was sagt uns denn das Evangelium? Was sagt uns Jesus, wenn er sagt, ich aber sage euch? Und zuerst mal ist, wenn man das mal ganz unvoreingenommen liest, wird man zugeben müssen, das ist doch ziemlich hart und aufrüttelnd, wenn Jesus davon spricht, Augen ausreißen, Hand abhacken, Verbot zu schwören, wenn man sagen, das ist aber ziemlich radikal. Einerseits gilt es zu verstehen, was Jesus hier wirklich gemeint hat. Andererseits muss man aber auch aufpassen, dass man den Anspruch Jesu nicht durch irgendwelche gescheiten theologischen Überlegungen weginterpretiert. Und ohne jetzt den Anspruch zu erheben, hier eine vollständige Auslegung zu bieten, möchte ich doch einige Überlegungen anbieten, was kann das heute für uns bedeuten? Da ist zunächst mal das Wort vom Töten und von der Versöhnung. Sicher, liebe Hörer von Radio Horeb, haben viele von Ihnen schon mal gehört, was man sagt, ich habe doch niemanden umgebracht und keine Bank ausgeraubt. Ich habe keine Sünde. Und Gott sei Dank kann man sagen, dass der wirkliche Mord hierzulande noch recht selten ist. Aber die Worte von Jesus zeigen auch, dass er tiefer ins Herz blickt, dass es ihm nicht reicht, einfach zu sagen, ich habe niemanden umgebracht. Und ich glaube, diese Worte können wir heute gerade besser verstehen, wenn wir erleben, wie Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz oder auch in den sozialen Medien echte und schwere Verletzungen verursachen kann. Gerade eben auch in meiner Arbeit mit Jugendlichen nehme ich das immer wieder wahr, wie leicht es da ist, wirklich Menschen sehr zu verletzen. Und nicht nur dort, sondern auch durch jeden Klatsch und Tratsch, durch Verleumdung und Lieblosigkeit kann man den guten Ruf oder sogar die Existenz von Menschen zerstören, ohne dass man je ein Messer oder eine Pistole zur Hand genommen hat. Und so lädt uns Jesus ein, eben nicht nur darauf zu schauen, dass wir keinen umgebracht haben, sondern auch, wie wir konkret mit unseren Mitmenschen umgehen. Im zweiten Wort von dem Ehebruch, da zeigt Jesus auch, dass es nicht nur um die äußere Tat geht, sondern eben auch um etwas Inneres, um den inneren Umgang mit den Menschen. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man eben vier Ebenen unterscheiden. Die Ebene des Sehens, die Ebene des Denkens, die Ebene des Redens und die Ebene des Handelns. Und die hängen zusammen. So wie ich die Mitmenschen sehe, so werde ich auch über sie denken. Und so wie ich über sie denke, so werde ich auch über sie reden. Und so wie ich über sie rede, so werde ich sie dann auch behandeln. Und deswegen, und das sagt uns hier auch das Evangelium, ist es wichtig, mit der richtigen Sicht des Mitmenschen zu beginnen. Dass wir den Mitmenschen nicht als Gegner oder Konkurrent sehen, gegen den wir uns verteidigen müssen, sondern als ein Geschenk, das uns Gott anvertraut. Auch wenn es zugegebenermaßen oft ein anspruchsvolles Geschenk ist. Dass wir den Mitmenschen nicht als Mittel für meine Zwecke sehen, sondern als ein Ziel an sich, als eine Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, diesen Menschen zu lieben. Dass der Mensch, auch wenn er vielleicht schwierige Aspekte hat, von mir nicht nur als Last und Zumutung wahrgenommen wird, sondern als eine Einladung zur Liebe. In diesem Sinne kann man sagen, sicher will Jesus von uns nicht, dass wir unseren Körper verstümmeln, indem wir uns Augen ausreißen oder Hände abhacken. Aber wenn wir uns bemühen, eben diese positive Sicht, das positive Denken, das positive Reden, die positive Behandlung unserer Mitmenschen, dann merken wir sehr schnell, dass das gar nicht automatisch geht, auch nicht mit einer bloßen Willensentscheidung getan ist, sondern dass das eine bewusste und beständige Anstrengung erfordert. Und so kommen wir auch zum letzten Wort vom Schwören. Hier könnte man eigentlich denken, dass bibeltreue Christen überhaupt nicht schwören dürften, dass jeder Schwur eigentlich schon ein Abfall von der Lehre Christi sei. Und hier finde ich den Kommentar sehr passend, den Augustinus zu dieser Stelle gibt. Er weist darauf hin, dass der Apostel Paulus auch in seinen Briefen schwört und damit zeigt, wie dieses Wort zu verstehen ist. Nämlich, dass man nicht durch Schwören zur leichtfertigen Handhabung des Schwures kommt, daraus aber zur Gewohnheit des Schwörens und daraus wiederum in den Meineid gerät. Das heißt, es geht hier nicht darum, die Bibel abzuschwächen oder zu sagen, das, was Jesus sagt, das gilt nicht, sondern auf die Einheit der ganzen Heiligen Schrift zu achten und zu verstehen, was uns Jesus hier wirklich sagen will. Und da kann es vielleicht helfen, dass man nicht nur ein einzelnes Bibelwort herauspickt, sondern schaut, wie hat Jesus denn selber das gelebt? Und mit seinem Verhalten gibt Jesus oft die Antwort auf diese schwierigen Fragen. Und so könnte man sagen, der gleiche Jesus, der dem Sprecher von gottloser Narr die Hölle verheißt, dieser gleiche Jesus vergibt vom Kreuz herab denen, die ihn schmähen, und er verheißt dem guten Schächer das Paradies. Der gleiche Jesus, der den Ehebruch geißelt, spricht zur überführten Ehebrecherin: Auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. So, denke ich, kann man diese durchaus anspruchsvollen Worte Jesu verstehen als eine Einladung zur Nachfolge Christi. In dieser Evangeliumstelle haben wir immer wieder gehört, dass Christus sagt: Ich aber sage euch. Und ich glaube, dieses Evangelium lädt uns ein, immer wieder anzunehmen, dass Gott ganz konkret und anspruchsvoll in unserem Leben sprechen kann. Und ein gutes Beispiel dafür ist Maria. Auch sie hat diese anspruchsvolle Stimme Gottes in ihrem Leben gehört, angenommen und hat sie fruchtbar werden lassen. Und so gibt Maria uns die Erfahrung ihres eigenen Lebens mit, wenn sie zu den Dienern bei der Hochzeit von Kana den entscheidenden Rat gibt: Was er euch sagt, das tut. Jesus sagt: Ich aber sage euch. Und Maria sagt uns: Was er euch sagt, das tut. So wünsche ich uns, dass wir an diesem Sonntag wieder neu uns dieses Wort Jesu ins Herz stellen lassen und dass wir immer wieder uns bemühen, auf die konkrete Stimme Gottes in unserem Leben zu hören und dem Rat und Beispiel von Maria zu folgen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Pater Martin Baranowski, für Ihre Gedanken zum Evangelium und zur ersten Lesung des kommenden Sonntags. Es ist ein herausforderndes Evangelium, nicht nur lang, sondern auch wirklich herausfordernd. Vielen Dank, dass Sie da so einen Brückenschlag auch in das Leben unserer Zeit versucht haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eigene Gedanken oder auch noch Nachfragen haben zu dieser Bibelstelle oder diesen Bibelstellen, dann können Sie jetzt sehr herzlich gerne anrufen, noch unter 089-517-008-008. Das ist die Nummer zur Radio Horeb Sendung Höre Israel an diesem Freitag, 089 517 008 008. Höre Israel, das ist die Sendung bei Radio Horeb zur Vorbereitung auf den Sonntag. Wir haben Gedanken gehört von Pater Martin Baranowski zu der ersten Lesung und dem Evangelium des kommenden Sonntags. Und Sie können jetzt anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich noch mit einbringen in diese Sendung. 089 517 008 008, die Nummer dazu. Und Frau Fechler aus Ankum ist die erste, die sie gewählt hat. Grüß Sie, Frau Fechler.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott, Pater Martin Baranowski. Also es ist ja so viel eigentlich dazu zu fragen oder zu sagen, und es ist wenig Zeit, also muss ich schneller sprechen, will ich aber nicht, deswegen muss man was weglassen. Zunächst mal, weil die Lesung ja auch noch dazu kommt, und da ist ja auch dieser Vers, wenn du willst, kannst du die Gebote halten. Und ich denke mir, die Freiheit, Gott den Menschen lässt, das ist ein wunderbares Geschenk. Auf der anderen Seite wünschte ich mir manchmal, dass er nicht so viel Freiheit lässt, damit der Mensch auch wirklich den guten Weg gehen kann und nicht ins Verderben gerät. Also ich denke mir auch, dass zu diesem Willen, dass der Mensch, wenn er ihn hat, dass da auch wirklich die Gnade Gottes dazukommen muss, besonders in Konfliktsituationen, und dass man da auch wirklich beten muss darum, dass man also mit Willen, der vielleicht dann ganz, ganz klein bisschen, der vielleicht immer mehr sinkt, dass er da noch hochkommt und dass er sich wirklich so entscheidet, wie es gut ist.
Ja.
Ignatius hat ja gebetet, nimm, oh Herr, meine Freiheit, alles hin. Wenn aber jetzt die Freiheit Gott übergeben wird, was hat der Mensch denn eigene, dieses sich entscheiden, ja, das ist dann noch, was ist dann noch Verdienst daran? Dann das nächste zum Evangelium, da wollte ich doch nochmal,
Frau Fechler, können wir vielleicht diese Frage erstmal ganz kurz angehen, sonst kommen wir, glaube ich, durcheinander. Pater Baranowski, wie ist das, wenn jetzt Ignatius betet, nimm meine Freiheit, nimm alles hin, was bleibt dann übrig?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, was Sie auch am Anfang gesagt haben, dass die Freiheit natürlich nicht einfach nur ein Geschenk ist, sondern ein Kreuz. Das haben wir ja gerade im letzten Jahrhundert mit den Existenzialisten gesehen, die auch dann gesagt haben, der Mensch ist ja verurteilt, frei zu sein. Das ist gar keine Freude, sondern es ist eine Last. Da ist sicher auch etwas Richtiges dran. Freiheit ist immer ein Geschenk, aber auch eine Aufgabe. Und wenn jetzt der Ignatius sagt, ich schenke dir meine ganze Freiheit, dann würde ich das so verstehen, eben wie Maria, die gesagt hat, ich stelle meine Freiheit in den Dienst Gottes. Ich bin die Magd des Herrn, ich sage Ja zu dem, was Gott sagt, aber damit nimmt mir Gott nicht die Freiheit. Die Freiheit ist nicht einfach nur etwas zu tun, was ich gerade will, sondern es ist eben, sie verwirklicht sich dann, wenn sie in den Dienst Gottes gestellt wird. Also den Kindern erkläre ich das immer so, wenn ich im Eisgeschäft bin, dann gibt es 50 Eissorten und ich bin frei, die zu nehmen, die ich nehmen will. Und ein Ja zu einer Eissorte heißt immer auch ein Nein zu 49 anderen, die mir auch gut gefallen würden. Aber letztlich werde ich nicht eben die Freiheit verwirklichen, indem ich sagen kann, ich habe die Wahl zwischen 50, sondern indem ich mich für die richtigen entscheide. Und in dem Sinne würde ich sagen, Freiheit ist immer die Wahl des Guten und in diesem Sinne auch die Freiheit in den Dienst Gottes zu stellen. Und das ist nicht ein Verlust der Freiheit, sondern es ist in gewisser Weise die Verwirklichung der Freiheit. Ich weiß nicht, ob das Ihnen weiterhilft, ob das sozusagen ein Impuls ist zum Weiterdenken.
Mhm. Frau Fechter, nämlich es wartet noch ein anderer Hörer in der Leitung. Können Sie? Ja?
Ja, weil da sind ja immer Paradoxien. Man findet ja häufig Paradoxien im Evangelium. Einmal in dieser Situation sagt Jesus das und dann betont er wieder das andere. Mit dem Gesetz, wenn er das kleinste bisschen da nicht erfüllt und so, das wird bis zum Schluss, muss das erfüllt werden. Welches Gesetz meint er? Diese ganzen Vorschriften.
Ja, das ist vielleicht Seite, auch noch wichtig.
Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass er das Herz des Menschen ansprechen will und dass die Gesetze auch mit der Liebe zu Gott eigentlich, sollten sie eigentlich hinführen. Und
Frau
das
Fechler?
Wird eigentlich mit dieser Gesetzestreue, ja, ich höre auf. Ich höre auf, Frau Fröhlich.
Nee. Frau Fechler, ich meine nur, damit wir es da die Frage auch noch gut rüberbringen, ist das ist ja auch eine wichtige Frage, Herr Pater Baranowski, dass die Jesus auf der einen Seite sagt, ja, kein Jota des Gesetzes soll aufgehoben werden, kein Buchstabe, und auf der anderen Seite gibt es Gesetze, die, wenn man sie ganz buchstäblich genommen hätte, die er sogar selber überschreitet, zum Beispiel, dass man keinen Toten berühren darf oder keine Leprakranken berühren darf und so weiter. Das macht er ja.
Und auch dann, was der Konflikt mit den Pharisäern durch die Heilung am Sabbat. Ich denke, da ist wirklich eben die Person Jesu wichtig, die eben auch den Kern des Gesetzes zeigt. Und der Sinn des Gesetzes ist nicht einfach nur eine Gerechtigkeit herzustellen, weil ich dies oder jenes gemacht habe, sondern der Sinn des Gesetzes ist, den Menschen zur Liebe zu führen und eben Gefährdungen der Liebe zu vermeiden, wo der Mensch eben leicht abgleitet in Egoismus, in Bequemlichkeit und diese ganzen Dinge. Und Jesus hat eben durch sein Leben, durch seine Lehre, aber auch durch sein Beispiel eben diesen Weg der Liebe gezeigt. Und die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und deshalb hat sich Jesus auch dann so darüber aufgeregt, als die Pharisäer hartherzig waren und gesagt haben, du hast die Sabbatvorschrift nicht erfüllt, aber was Jesus gemacht hat, er hat einen kranken Menschen geheilt. Mhm. Und da denke ich, ist es eben nicht das so, dass Jesus das Gesetz übertritt oder aufhebt, sondern es ist, dass er das Gesetz zu seiner tiefen Bestimmung und zu seiner tiefen Erfüllung führt.
Das heißt, wir müssen auf ihn schauen, um zu wissen, wie man es richtig interpretiert.
Mhm. Genau das.
Ja. Dankeschön, Frau Fechler, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Ankommen und noch ganz geschwind Herr Bob aus Dettingen. Grüße, Herr Bob.
Ja, grüß Gott auch. Es ist immer wieder eine ganz große Freude, mit Ihnen das Heiligen Schriften des Sonntags zu bedenken. Ich liege mal wieder mit Grippe im Bett, vielleicht hört man es.
Gute Besserung.
Danke, vielen Dank. Ist eine normale Grippe, aber es könnte auch schlimmer sein. Ich habe da Zeit, Radio Horeb zu hören und auch darüber nachzudenken. Das geht mir gerade ein bisschen so, dass das Leben ja auch mal kürzer sein kann, als man sich das so vorstellt. Mhm. Jetzt konkret. Die Schriftlesungen, die sind ein brennendes Plädoyer für unser Ja zum Leben, für unser Ja zu Christus. Das ist der Kern, was ich Ihnen sowieso, aber unsere liebe Hörer ans Herz legen möchte. Ich frage mich immer wieder, wie die Glieder der Heiligen Kirche offensichtlich, so das, was ich so mitbekomme, dieses Jahr ja, vielleicht nicht sprechen oder nur unter anderen vielen Ja's, die es da so gibt im Leben, nicht wirklich dazu kommen, ja, ihr Bekenntnis und damit ihr Leben auf Christus auszurichten. Ein Wort noch dazu. Ich liebe Christus und ich liebe die Kirche. Ja, ich denke, es ist ein Zeichen, wenn man ein bisschen mit Gott wirklich verbunden ist. Und die Heilige Kirche ermöglicht mit all ihrem Dasein, mit all ihren Dingen, den Gliedern der Kirche, dieses heiligmäßige Leben. Wir müssen nur, wie gesagt, uns entsprechend entscheiden, wie es ja in den Schriftlesungen ganz deutlich angesprochen wird.
Die Entscheidung stellen Sie da jetzt in den Mittelpunkt, Herr Bock.
Das ist die Frage, die der Herr Pater jetzt sich dazu stellt.
Genau, vielleicht lassen wir ihm noch die zwei Minuten, die wir noch haben, um zu antworten. Ganz kurz. Ja, danke schön, Pater Herr Bock. Alles Gute. Pater Baranowski, also die Entscheidung ist das, darauf konzentriert sich jetzt auch dieses Evangelium.
Genau. Also das geht, glaube ich, jedem so, wer so einen Text liest, das lässt einen nicht kalt. Da kann man nicht einfach so normal zur Tagesordnung übergehen. Da merkt man wirklich, das ist eine Herausforderung, das ist in gewisser Weise auch eine Polarisierung. Aber da würde ich auch sagen, natürlich kommt es auf unsere Entscheidung an. Die erste Lesung hat das ja vorbereitet. Wir sind frei. Aber da ist natürlich auch richtig, das ganze Alte Testament ist auch eine Antwort zu sagen, aus ganz eigener Kraft hat es der Mensch nicht geschafft. Er braucht die Hilfe Gottes, er braucht die Gnade Gottes. Und da kann man eben sagen, das ist auch die Neuheit Christi, mit der, die er in die Welt gebracht hat, dass er nicht nur gesagt hat, schaut mal, hier sind tolle Gesetze, die müsst ihr alle erfüllen, sondern ich gehe mit euch, ich vollbringe in euch, was ihr aus eigener Kraft nicht vollbringen könnt. Und das ist, glaube ich, die Erfahrung eines jeden Christens auf seinem Weg. Davon gibt auch der heilige Paulus Zeugnis. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil dann auch die Kraft Christi in mir wirksam wird.
Ja,
und ich denke, da dürfen wir gerade am Sonntag immer wieder darum bitten, dass diese Kraft des Auferstandenen bei uns ist. Darauf dürfen wir hoffen und auch darum bitten, dass der Herr immer nahe in unserem Leben ist und seinen Ostersieg auch in unseren Entscheidungen, in unserem Leben immer wieder sichtbar macht.
Ja, und da werden wir Sie gleich noch um Ihren Segen zu bitten, denn wenn du willst, kannst du das Gebot halten, hat es in der ersten Lesung geheißen. Also es ist möglich mit dem Segen Gottes. Vielen Dank, Pater Baranowski, für diese Sendung bei Radio Horeb Höre Israel nachzuhören unter www.horeb.org, auch im Podcast von Radio Horeb. Einen schönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich und Pater Baranowski gibt uns noch seinen priesterlichen Segen mit.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, euer Namenspatrone und alle Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.